Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV, einer Gemeinschaftssendung der Regionalsender im Freistaat. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Seit 35 Jahren präsentiert sich Thüringen auf der Grünen Woche in Berlin. Die Kollegen vom Südthüringer Regionalfernsehen haben den Auftritt unseres Freistaates in diesem Jahr zusammengefasst.
Der Freistaat Thüringen präsentiert sich seit 35 Jahren auf der Grünen Woche in Berlin. Und genauso lange sind wir mit dem einen Thüringer Nationalgericht mit den echten Thüringer Sonntagsklößen dabei.
Für uns ergibt sich erstmalig die Möglichkeit, die Erfurter Brunnenkasse in Berlin zu präsentieren. Und wir freuen uns drauf.
Leider können wir nur alle zwei Jahre. Und dieses Jahr ist es wieder soweit. Wir freuen uns auf Berlin.
Wir sind jetzt vielleicht so bei 60%, aber wir sind guter Dinge.
Ein halbes Stündchen haben wir noch, aber wir sind auf Zielgeraden.
Nein, das ist noch nicht alles. Wir warten jetzt erst noch mal auf die Messebauer.
Fix und fertig sind wir, aber nicht auf Stand.
Wir versuchen uns gerade an unseren letzten Bauten.
Wir sind fertig, wir sind vorbereitet. Für uns aus könnte es losgehen.
Alles komplett schon fertig. Warten wir auf die Abnahme.
Es sieht schon richtig, richtig gut aus. Ganz zum Schluss wird dann hier die Plane am Boden noch geliftet und dann kann es losgehen.
Wenn man hier in die Halle reinkommt, dann ist man direkt in Thüringen. Man fühlt sich sofort wohl, man ist herzlich aufgenommen und man wird natürlich super versorgt. Die Grüne Woche ist für uns das Schaufenster für unsere Produzenten, für unsere Agrarprodukte, die wir haben, die wir im Land produzieren, für vieles andere auch, den Tourismus. Und wir sagen immer, das grüne Herz, das schlägt mitten in Deutschland und es braucht natürlich aber auch ausstrahlungsfähige Formate. Und die Grüne Woche, gerade zum 100-jährigen Jubiläum, ist eins davon.
Thüringer Flammenmus und Konfitüren.
Wir freuen uns auch wieder in Berlin zu sein, unsere Bratwurst mitzuhaben.
Die Leute, die hierher kommen, wollen ganz einfach die Eichsalo Stracke essen.
Saale und Stutwein.
Stutenmilch, Honig.
Vom Ronny Mohr aus dem Weimarer Land, auch in Bio-Qualität.
Cola, Gurke, Himbeer, Waldmeister.
Köstritzer Schwarzbier, Edelpilz, Kellerbier.
Und dies ist ja auch ein Neuprodukt, Köstritzer alkoholfrei.
Wir haben ganz viel Kuhmilch im Sortiment, aber wir haben auch Ziegenmilch und Ziegenkäse mit dabei.
Mit den Thüringer Klößen sind wir auch Traditionalisten. Wir sind aber auch ständig auf der Suche nach Neuen, nach Innovationen.
Bei uns kann man einen Teddybär selber stupfen.
Da wird nur zugegriffen, das glaubt man gar nicht. Die Berliner freuen sich, wenn wir hier zu ihnen kommen mit der Original-Thüringer Ostbratwurst.
Wir sind ganz angenehm überrascht, wie schön die Sache hier angelaufen ist.
Viele freuen sich auch wirklich, einen schönen Trüffel einfach mal zu probieren.
Es ist voll, es ist anstrengend, es macht viel Spaß.
Hier werden wir eigentlich immer fündig, ob es nun was zu essen ist oder zu trinken.
Es ist immer schön hier, die Gurkenlimonade sehr zu empfehlen.
Ich wollte mich gerne mal dazu informieren, was Thüringen so zu bieten hat. Ja, und es gibt ja auch einige Köstlichkeiten, die kann man natürlich dann auch genießen.
Ich plane noch zum Trüffeln zu gehen und den Eierlikör anzugucken. Das ist ja die erste Station und die Wurst überzeugt schon mal sehr.
Sie nennen ihr Glas hier, gehen dann weg und dann kommen sie zurück und dann sagen sie, ja, es schmeckt.
Die Grüne Woche, das ist schon ein Kult.
Wir haben einen der größten Stände, die es gibt. Viele Aussteller, 74 Betriebe, die zeigen, was Thüringen drauf hat. Und das grüne Herz pulsiert mit toller Kultur, auch vor allen Dingen mit gutem Essen und zeigt, der ländliche Raum, das ist Thüringen.
Wir kommen zu einem Beitrag von Jena TV. Seltene Erkrankungen betreffen weniger als 5 von 10.000 Menschen. Sie sind daher oft schwer zu diagnostizieren und zu behandeln. Für Betroffene in Thüringen ist das Zentrum für seltene Erkrankungen der Uniklinik Jena ein wichtiger Anlaufpunkt.
Der Tag der seltenen Erkrankungen wird seit 2008 jährlich in Europa und Kanada am letzten Tag des Februars begangen. Dabei geht es um alle Krankheitsbilder, die bei weniger als 5 von 10.000 Menschen auftreten und daher oft schwer zu diagnostizieren und zu behandeln sind. Am Uniklinikum Jena befindet sich das einzige Zentrum für seltene Erkrankungen, kurz ZSE, in Thüringen, das seit 3 Jahren den besonderen Tag nutzt, um auf sich aufmerksam zu machen.
Wir hoffen natürlich, dass wir viele Menschen damit dieser Veranstaltung erreichen, die das Zentrum noch nicht kennen, aber vielleicht Hilfe benötigen. Weil wir haben ganz viele Patienten, die wirklich jahrelang von Arzt zu Arzt rennen, von Facharzt zu Facharzt rennen und einfach keine Diagnose kriegen. Weil kein Spezialist da ist, der mal diese ganzen vielen, vielen Befunde zusammenführt und sagt, Menschensmeier, das könnte es vielleicht sein, oder der auch mal eine genetische Diagnostik macht. Und deswegen sind wir heute hier so mitten im Zentrum, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir da sind, auch um die Fachärzte und die Hausärzte, Ärzte und Kinderärzte in der Umgebung darauf aufmerksam zu machen, dass wir da sind und dass, wenn sie Patienten haben, für die sie schon seit Jahren keine Diagnose haben, dass die wirklich zu uns kommen können, die Unterlagen einreichen können und wir uns das dann nochmal sehr differenziert angucken. Man braucht übrigens keine Überweisung, um bei uns vorstellig zu werden. Man reicht seine ganzen Befunde ein und dann werden wir aktiv.
Seltene Erkrankungen sind zu 70% genetisch bedingt, verlaufen meist chronisch, bringen oft starke Einschränkungen mit sich und treten häufig bereits in der Kindheit auf. Momentan sind gut 8.000 bekannt und fast täglich wird eine neue definiert. Dementsprechend schwierig gestalten sich Diagnose und Behandlung. Die Medikamente sind außerdem oft sehr teuer, da die Pharmaunternehmen nur mit hohem Risiko und wenigen Ausgangsdaten an den Mitteln forschen können und der zu erwartende Gewinn meist gering ausfällt. Trotzdem tut sich auf dem Gebiet etwas.
Es hat im Jahre 2020 durch das Nationale Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen ist das erstmals so auf die Agenda gekommen, auf die politische Agenda. Und seitdem werden in Deutschland Zentren für seltene Erkrankungen gegründet. Es gibt davon 37 Stück inzwischen in Deutschland. Die sind also 36 davon sind an Unikliniken angebunden. Und bei uns kommen halt, wir kriegen die Überweisung aus verschiedenen Fachbereichen vom Uniklinikum oder auch von anderen Kliniken und natürlich auch von Hausärzten. Wenn der Hausarzt sagt, Mensch, hier habe ich einen Patienten, da komme ich einfach nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie ich dem zu einer Diagnose verhelfen kann. Und dann kommen wir halt als Zentrum ins Spiel und schauen uns das nochmal differenziert an.
Im Stadtlab am Markt stellte sich das ZSE am Samstag allen Interessierten vor, machte auf Selbsthilfeangebote aufmerksam und organisierte ein buntes Rahmenprogramm. So gab es mehrere Podiumsdiskussionen und auch Kreativangebote für die kleinen Gäste. Wer nun mehr über das Zentrum erfahren möchte, findet alle notwendigen Infos online unter www.uniklinikum-jena.de/zse.
Traum und Paradies heißt die Sonderausstellung im Stadtmuseum Saalfeld, über die der nächste Beitrag der Kolleginnen und Kollegen von Saale Info TV berichtet. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Erasmus Reinhold zeigen für alle Generationen geeignete Bilder und Skulpturen kreativ und detailreich. Lassen Sie sich für einen Moment von diesen paradiesischen Vorstellungen verzaubern.
Im Stadtmuseum Saalfeld gibt es derzeit eine ganz besondere Sonderausstellung zu entdecken. Traum und Paradies. Gezeigt werden hier beeindruckende Arbeiten von Schülerinnen und Schülern der 5. bis 12. Klasse des Erasmus-Reinhold-Gymnasiums Saalfeld. Ein Thema, das kaum passender sein könnte. Denn kaum etwas verbindet Sehnsucht, Fantasie und Vorstellungskraft so unmittelbar wie der Traum vom Paradies. In ihren Werken erkunden die jungen Künstlerinnen und Künstler genau diese Zwischenräume. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Zwischen Fantasie und Erkenntnis. Wer durch die Ausstellung geht, merkt schnell, hier gibt es viel zu sehen, zu staunen und zu entdecken. Farben, Formen und Ideen verschmelzen zu ganz persönlichen Vorstellungen davon, wie ein Traum oder ein Paradies aussehen kann. Kunstlehrerin Tine Drehfahl sowie Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 gaben uns einen kleinen Einblick in dieses besondere Projekt. Dabei wurde deutlich, mit wie viel Engagement, Kreativität und Herzblut hier gearbeitet wurde. Entstanden sind wirklich erstaunliche Kunstwerke, die zeigen, wie viel Talent und Ausdruckskraft in den jungen Menschen steckt.
Ja, also das Erasmus-Reinhold-Gymnasium ist eigentlich ein naturwissenschaftlich orientiertes Gymnasium und dass wir trotzdem sehr viel Wert auch auf Kunst und Musik und Darstellen und Gestalten legen, das kann man hier in der Ausstellung, glaube ich, sehr gut sehen. Die Idee zur Ausstellung kam im Mai 2025. Also das Thema Paradies und Traum, ich glaube, das kann man super an der Schule verorten. Das Thema ist alt wie die Menschheit und bietet unglaublich viele Ansätze und Möglichkeiten im Unterricht in verschiedenster Art und Weise zu bearbeiten. Und es sind dann im Nachhinein noch andere Arbeiten aus dem letzten Jahr zum Beispiel eingegliedert worden, weil es einfach, ja, weil sich es einfach anbietet. Also Kunstunterricht in dieser Art und Weise zu machen, ist an sich schon das Paradies für Lehrer oder Lehrende im Allgemeinen und für die Kinder natürlich auch. Und dann gibt es natürlich so Themen wie Essen. Alle Kinder lieben Essen. Und das ist ein großer Teil dieser Ausstellung, die wirklich bemerkenswert ist, ist eine Tafel mit Fake Food, wo von allen Lieblingsessen, die man sich vorstellen kann, von Sushi angefangen über Döner, Pommes, alles auf wirklich fantastische Weise umgesetzt wurde, aber leider nicht essbar ist. Und dann gibt es noch die Traumcollagen, tatsächlich direkt im Titel der Traum. Und da gibt es einen Spagat, sage ich mal, zwischen Albtraum und dem schönen Traum und eine Bandbreite an Ausdruck, den ich wirklich fantastisch finde. Und ich dachte mir, das müssen wir mal zeigen. Das müssen die Menschen mal sehen, was Kinder in der Lage sind zu realisieren.
Also ich habe in der Ausstellung was von den Gummibärchen gemacht, die wir selber gezeichnet haben in den 3D-Bildern. Oder auch was von dem Sushi und bei dem Kuchen haben wir auch mitgeholfen.
Ja, genau, also das gilt für mich auch. Also meine Gummibärchen-Ausstellung ist nicht mit dabei, aber ich habe das Sushi mitgemacht und den Kuchen. Wir haben zu anderen dann auch, als wir fertig waren mit unseren Sachen, haben wir dann auch den anderen noch geholfen. Ja, unsere Klasse hat natürlich auch also bei allem beigetragen, außer halt bei den Insekten. Und ja, also die Früchte haben wir mitgezeichnet, dann halt so immer ausgeholfen bei Sachen, wo noch ein paar Defizite waren und ja.
Also wir haben diesen roten Orchideenmantis hier gemacht. Wir sind auf die Idee gekommen, dass Frau Drefall am Anfang dieses Projektes ein Quiz vorne an die Tafel gescreent hat. Und wir sollten immer entscheiden, also wir haben kleine Abschnitte von einem Bild gesehen und sollten entscheiden, ob das eine Pflanze ist oder halt ein Tier. Und dann kam halt der Orchideenmantis. Wir waren sehr erstaunt von dem Tier und wollten es dann machen und dann haben wir das auch umgesetzt.
Ja, also wir waren sehr begeistert von dem Orchideenmantis und haben uns auch sofort daran gesetzt, die passenden Materialien rauszusuchen. Und wir hatten auch ein paar Schwierigkeiten, uns für eine Farbe zu entscheiden, aber wir sind sehr froh mit dem Ergebnis und finden ihn einfach wunderschön.
Besonders lieben wir das Fake Food. Auch nach dem Unterricht haben wir uns damit beschäftigt, an unseren verschiedensten Lebensmitteln weiterzuarbeiten.
Natürlich haben wir auch im Unterricht unsere Kreativität genutzt, um aus den verschiedensten Materialien solche bunten Kreationen zu erschaffen. Und auch war es eine Freude, bei dem gewöhnlichen Kunstunterricht zu entkommen und auf ein großes, buntes Projekt hinauszuarbeiten, was es ja letztendlich auch geworden ist.
Wir sind mehr als nur zufrieden mit unseren verschiedensten Lebensmitteln.
Diese Ausstellung sollte man sich nicht entgehen lassen. Ganz egal, ob jung oder alt. Denn in jedem einzelnen Werk steckt viel Arbeit, Zeit und Leidenschaft. Von den Schülerinnen und Schülern, ebenso wie von den Lehrerinnen und Lehrern, die dieses Projekt begleitet haben. Gleichzeitig zeigt die Ausstellung auch etwas sehr Schönes. Kreativität braucht nicht immer Handy, Tablet oder Fernseher. Mit Fantasie, Farbe und ein wenig Mut können wunderbare Dinge entstehen. Solche Projekte verdienen viel mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung. Denn sie verbinden Menschen, fördern Kreativität und lassen auch Freundschaften wachsen. Weil hier gemeinsam gearbeitet, gestaltet und sich gegenseitig unterstützt wurde.
Also dieses Projekt, dieses Malereiprojekt liegt mir auch sehr am Herzen. Das ist sozusagen die Klasse 10, gestaltungspraktische Aufgabe im zweiten Halbjahr, nachdem in Halbjahr 1 erstmal theoretisch die Stilepochen näher gebracht werden und durch die Schüler, den Klassenkameraden sozusagen vorgetragen oder vorgestellt werden. Die müssen sozusagen eine Stunde gestalten und dann über Impressionismus, Renaissance, Barock und so weiter erstmal referieren. Und um dann wirklich zu verstehen, wie die Malweise der Stilepoche ist und was war da für eine Mode, was hat man da getragen, wie waren die Augenbrauen, wie auch immer, und wie war der Pinselduktus, das sage ich immer mit einem Lächeln, weil das finden die lustig. Und ich freue mich immer, wenn die Schüler wissen, was der Pinselduktus ist. Und um den nachzuempfinden, gibt es dann eben im zweiten Halbjahr ein gestaltungspraktisches Projekt, wo wir innerhalb des Unterrichts und darüber hinaus, muss ich sagen, die einzelnen Gemälde, die sich die Schüler auswählen, nachstellen. Das heißt, die Schüler wählen aus ihrem Gruppenkreis jemanden aus, der dem Modell oder dem Porträtierten oder der Porträtierten am ehesten ähneln oder am ähnlichsten ist, und die anderen werden sozusagen den Hintergrund anmalen, die Personen anmalen aus Bettlagen und allem Möglichen, was man findet an Stoff, die Kleider zusammenstellen, und es wird alles angemalt, von der Haut, von den Haaren, von den Accessoires, wird alles angemalt in dem Stil des Gemäldes, und wir versuchen natürlich in so einer Art Challenge dem Original so nah wie möglich zu kommen. Und ich sage, also an mehreren Stellen haben wir schon gesagt, unseres ist schöner. Das ist natürlich nur ein Scherz, weil ein Picasso ist ein Picasso und Frida Kahlo ist Frida Kahlo. Aber das packt wirklich alle Schüler, und die sind super begeistert. Und was dabei rauskommt, finde ich, kann sich sehen lassen. Und noch dazu kommen sie in die Ausstellung, denn man kann hier über die QR-Codes auch noch entsprechende Audiodateien anhören, die von Schülern der Klasse 9 in Darstellen und Gestalten produziert wurden und mit KI in Sprache umgewandelt worden. Die hatten also die Möglichkeit, Stimmen zu generieren, die passend sind entsprechend, und super interessant.
Wer jetzt neugierig geworden ist, die Ausstellung Traum und Paradies im Stadtmuseum Saalfeld ist noch bis zum 3. Mai zu sehen. Nehmt euch die Zeit und schaut vorbei. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Wir kommen zu einem Beitrag der Kollegen von Oskar am Freitag TV. Am 1. März 2026 wurde der Tierpräparator Peter Mildner verabschiedet. 48 Jahre lang war er für die Sammlung von Schloss Friedenstein in Gotha tätig. Jetzt wechselte er in einen neuen Lebensabschnitt. Ihm zur Ehre wurde eine Löwenprozession veranstaltet.
Ein Löwe zieht ein in den Friedenstein, Bono. Geschaffen hat ihn Tierpräparator Peter Mildner. Doch zuvor riefen die Museumslöwen zur Löwenprozession auf den Gotha Hauptmarkt.
Die Form, die ich dazu bestellt habe, als Volumengrundlage, das war von einer hockend sitzenden Figur. Meine Vorstellung, auch mit der Kleinplastik, die ich vorher gemacht hatte, und auch von dem Entwurf, den ich also der Leitung schon vor 10 Jahren mal gegeben hatte, der hat schon immer diese Sphinx-Haltung gehabt. Nicht ganz konkret jetzt mit diesem leicht versonnenen und schrägen Blick, aber eben ein bisschen leicht zur Seite, dass er im Katzenraum die Leute förmlich in Empfang nimmt, dass er dann eben in die Richtung Besucher guckt, zwischen den beiden Fenstern, vor dem Pfeiler, Fensterpfeiler, und dann eben guckend und dann Ruhe, entspannt. So, das eben keine Gewaltstellung und so. Das, also es war nie hockend gedacht. Ne?
Nach 48 Jahren endete für Peter Mildner seine Arbeit im Schloss Friedenstein. Für viele der zauberhaften Tierpräparate im naturkundlichen Teil der herzoglichen Sammlungen ist er verantwortlich. Mit Liebe und viel Können haucht er den ausgestopften Wesen ein neues Leben ein. Der Löwe Bono ist sein letztes großes Werk. Vom 1. März an beginnt für Mildner ein neuer Lebensabschnitt. Andere Menschen nennen das Rente. Für Peter Mildner ist es die Möglichkeit, sich seiner Leidenschaft freier und selbstbestimmt zu widmen. Die Löwenprozession war also die Ehrung für sein Werk und zugleich das Willkommensfest für den Löwen Bono.
Ich habe mich nicht in das Individuum meistens reinversetzt, weil die meisten Tiere, die ich präpariert habe, hatten keinen individuellen Charakter, sag ich mal, die hatten keinen Namen. Und im Normalfall lehne ich das sogar ab, Heimtiere, die Namen hatten, zu präparieren. Also ich selbst würde es nicht machen, man setzt auch nicht den Großvater, wenn er gestorben ist, in Sessel oder sowas. Und da sollte man auch nicht Tiere, die man zu Hause als Individuum gehabt hat, präparieren lassen. Der Präparator kann sich Mühe geben, wie er will. Er kann einen Hund oder eine Katze oder sowas präparieren, kann für jeden Außenstehenden gut aussehen. Aber die Individualität, gerade des Gesichts, trifft man im Normalfall nicht als Präparator. Und auch da habe ich allerhöchsten Respekt, obwohl mir das am meisten Spaß macht, das Gesicht zu machen. Aber wenn das versaut ist, wenn das nicht stimmt, ja, dann kann man auch das, den Rest vergessen. Andersrum, man kann einiges rausreißen, wenn irgendwo an einer Falte am Hinterbein was nicht stimmt. Wenn das Gesicht guckt, dann guckt man das gerne darüber hinweg, sozusagen, wenn da woanders was fehlerhaft ist. Also ich habe viele Präparate gesehen, die waren exzellent sauber präpariert. Die waren anatomisch ausmodelliert bis in die letzte Muskelfaser und weiß ich was. Und dann guckt man den Kopf an und sagt, ist eben keine Katze, kein Gesicht. Weil da das Verständnis, wie so ein Gesicht funktioniert, gerade bei Katzen ist es am schwierigsten, ja, da sind Fehler, das ist methodisch, systemisch nicht verstanden und da tut es dann weh, das sag mal auch schade ums Fell.
Löwe Bono auf seinem Weg ins Schloss Friedenstein. Dauerhaft wird der Löwe seinen Platz im Katzenraum von Tiere im Turm finden. Museumsdirektor Tobias Pfeiffer-Helke, Oberbürgermeister Knut Kreuch und Andreas Kargut von den Museumslöwen würdigten Miltners Verdienste in einer Rede.
Also die Begeisterung und die Anteilnahme an dieser Verabschiedung von Herrn Miltner, an diesem von den Museumslöwen organisierten Termin heute zum Sonntagvormittag und auch die Presse ist überwältigend.
Wenn du für diesen Traum wünsche ich dir, dass du ganz viel machst für Gotha. Lass die anderen liegen. Die sollen nie so schöne Dinge haben wie wir. Gotha muss der Mittelpunkt bleiben. Das ist es. Dank deiner Arbeit und sorg dafür, dass das nie anders wird. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum neuen Lebensabschnitt. Und komm mal hier nach vorne, du kriegst von mir noch die Bibel in die Hand gedrückt.
Und wir Löwen möchten alle den neuen Löwen Bono recht herzlich begrüßen mit einem Löwenbrüller.
Ich habe am liebsten und zuerst auch immer den Kopf gemacht, schon in der Lehre oder davor, weil da wollte ich so eine Art Zwischenergebnis. Wenn der Kopf nämlich nichts wird, dann braucht man sich um den Rest nicht zu kümmern. Ja, also das lohnt dann nicht mehr. Manchmal ist es ja auch so gewesen, dass dann ein kleiner Vogel in der Hand und so weiter, wenn man den Kopf macht, dann fallen da die Federn aus, weil der schon zu lange tot war oder gelegen hat, faulte oder sowas. Dann braucht man den Rest nicht mehr mit Muße und Akribie zu machen. Dann kann man es eh nicht mehr zeigen. Ja, in der Schublade als wissenschaftlicher Balg vielleicht, aber nicht zum Präsentieren. Und darum war für mich immer als Zwischenstation, als Zwischenschritt das Gesicht, der Kopf. Und wenn es eben zu erkennen war, auch beim Löwen, da hatte ich zuerst, da haben wir dann zu zweit, der Kollege und ich, die Haut drüber gepackt und groß verteilt die Haut, wo sie hingehört und so weiter. Ja, das stimmte alles. Wir hatten ja auch schon vorher Hautproben gemacht. Und dann hatte ich aber mich schon hingesetzt und das Gesicht so mit Nadeln grob fixiert und so weiter. Ja, soweit. Jetzt war absehbar, das wird. Und dann kann man sich die Zeit nehmen für den Rest. Ja, das ist mir dann gar nicht mehr so wichtig.
Wir machen eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis gleich.
Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
In order to think the importance and relevance of knowledge,
begrüße ich unseren ersten Vortragenden, Professor Doktor.
Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Weiter geht's mit einem Beitrag von Bad Berka TV. Am 7. März startete der traditionelle Lauf in den Frühling im Ilmtalstadion Bad Berka. Es war der erste Volkslauf des Jahres im Weimarer Land. Gelaufen wurde auf den landschaftlich reizvollen Strecken in und um den Dambachsgrund über 2, 4, 10, 15 und 20 Kilometer. Für die jüngsten Teilnehmer stand die Mini-Runde 400, also eine Sportplatzrunde, auf dem Programm.
Morgen.
In diesem Jahr lockte es viele Läufer in die Kurstadt. Das lag sicherlich auch an dem tollen Frühlingswetter. Doch bevor es losging, musste sich jeder Teilnehmer anmelden und bekam eine Startnummer. Angemeldet hatten sich 273 Läufer. Nach der Anmeldung wurde der Körper erst einmal aufgewärmt. Als Erste gingen die Kleinsten mit der Mini-Runde ins Rennen. Bei dieser 400-Meter-Strecke nahmen 29 Kinder teil, die zum Teil Laufunterstützung ihrer Eltern bekamen.
Fertig, los!
Der zweite Start war anzahlmäßig der größte, denn hier starteten die Teilnehmer des 4, 9, 14 und 20 Kilometer Laufes. Insgesamt 217 Läufer.
Du musst nicht warten.
So, ihr könnt euch noch ein bisschen Zeit lassen, wir würden um 10.10 Uhr mit euch starten.
Damit sich die Läufer der 2-Kilometer-Strecke nicht in die Quere kamen, starteten die 27 Teilnehmer zum Schluss.
Meter. Komm, Albert!
Start und Ziel war in jedem Jahr das Ilmtalstadion Bad Berka. Laut Statistik von GoTiming, die Zeitmessungen vornahmen, waren 112 weiblich und 161 männlich. Und der Teilnahmerekord mit 228 Läufern im vorigen Jahr wurde in diesem Jahr mit 273 Teilnehmern weit übertroffen. Der Sessstand Lauf in den Frühling war in Bad Berka die erste organisierte Laufveranstaltung. Über viele Jahre bildet er nun den Auftakt der Saison für die Läufer aus Bad Berka und Umgebung. Veranstaltet wurden der Lauf in den Frühling von der Freie Wählergemeinschaft, Bad Berka eingetragener Verein und der Spielvereinigung Bad Berka eingetragener Verein.
Wir kommen noch einmal nach Jena. Die E-Commerce-Firma DotSource legte in den 20 Jahren seit ihrer Gründung ein beachtliches Wachstum hin. Anlässlich des Jubiläums kamen Freunde und Mitarbeiter im Rahmen der Handelskraftkonferenz zusammen und feierten ausgiebig in den Räumlichkeiten der Imaginata.
Im Januar 2006 wurde DotSource als digitale Beratungsfirma für E-Commerce von Christian Grötsch und Christian Malik gegründet. Seitdem ist sie stetig gewachsen, von 3 auf knapp 500 Mitarbeiter an 6 Standorten. Der Umsatz des letzten Jahres lag bei 38,5 Millionen Euro und so ist es wenig verwunderlich, dass am Mittwoch das 20-jährige Bestehen gebührend gefeiert wurde. Den Rahmen bildete die Handelskraftkonferenz, zu der DotSource seine Kunden und Freunde bereits seit 2016 jährlich einlädt und die damit ein fester Bestandteil des Firmenkonzeptes ist.
Zunächst mal ist das Konzept ein sehr menschliches, weil wir viele unserer Kunden sehr, sehr lange schon haben, viele, viele Jahre, teilweise über 10 Jahre, zum Beispiel eine Wirt oder eine Hagebau oder eine Messe Düsseldorf. Und ja, auf der anderen Seite immer praxisnah, kein Bullshit und Lösungen, die wirklich funktionieren. Und insbesondere an solchen Tagen wie heute kommen die Kunden zusammen, treffen sich und tauschen sich auch aus und lernen auch voneinander. Und das ist ja auch eine wichtige Funktion, die wir als Betrieb am Markt haben, dass auch Wissen geteilt wird und auch zwischen verschiedenen Branchen, die sich ja auch getrennt jeweils weiterentwickeln, die verschiedene Reifegrade in der Digitalisierung haben.
Der Heimatstadt Jena blieb das Unternehmen durchgängig treu, auch wenn die Handelskraftkonferenz an anderen Orten durchgeführt und neue Niederlassungen in Leipzig, Dresden, Stuttgart, Berlin und Rijeka gegründet wurden. Hier in der Lichtstadt entsteht mit dem DotSource Campus aktuell das neue Firmenhauptquartier. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen auch sozial für Projekte wie den musikalischen Adventskalender oder die Professur für Digital Business und E-Commerce. Diesen Einfluss auf die Region betonte auch Ministerpräsident Mario Vogt in seiner Festaktsrede.
Heute ist eine Riesenparty, aber vor allen Dingen ist es auch ein Zeichen dafür, dass Jena die heimliche E-Commerce-Hauptstadt Deutschlands ist. Und DotSource feiert 20. Geburtstag. Christian Malik, Christian Grötsch haben was Wunderbares geschaffen. Die größte inhabergeführte digitale Agentur in Ostdeutschland. Und das zeigt, was wir in Thüringen drauf haben. Das grüne Herz kann E-Commerce und die beiden zeigen es zusammen mit 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Nach den Vorträgen von Stargästen wie Henry Maske und verschiedenen Workshops wartete der Abend mit einem bunten Programm auf. Es gab Dankesworte, emotionale Reden, eine Vielzahl an Geschenken und ein breites kulinarisches Angebot. Später legten mehrere DJs Musik auf und die Band Farul spielte ein Live-Konzert. So wurde es eine durchweg gelungene Geburtstagsfeier.
Man kriegt im Prinzip viel gute Energie zurück, weil man hat ja auch viel gute Energie gegeben. Und insofern ist das ein sehr, 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 sehr motivierendes und schönes Ereignis, dieses Jubiläum zu feiern mit den ganzen Leuten und Wegbegleitern.
In 20 Jahren hat sich der Schwerpunkt von DotSource immer wieder an die neuesten technologischen Entwicklungen angepasst. Und so ist es wenig verwunderlich, dass Christian Grötsch sich auf dem Erfolg nicht ausruht. Denn die Welt dreht sich weiter und es gibt neue Hürden zu überwinden.
Eine aktuelle Herausforderung ist, dass Softwareentwicklung immer schneller geht und dass Softwareentwicklung zunehmend automatisiert wird. Dadurch ist Softwareentwicklung im Prinzip kein knappes Gut mehr, sondern alleine die menschliche Fantasie oder auch die Product-Owner-Kapazität in den Kundenunternehmen, das ist vielleicht noch das, was heutzutage limitiert. Und insofern ist es auch für uns an der Zeit, uns mehr auf Beratung zu konzentrieren und weniger auf Softwareentwicklung, unsere Softwareentwicklung hoch zu automatisieren und die Möglichkeiten der KI zu nutzen, um letztendlich auch unsere Kunden nach vorn zu bringen und zu digitalen Champions zu entwickeln.
Diese Zukunftsgewandtheit zeigt sich auch im erneut vergebenen Digital Business Award, der jährlich den besten Twin Transformer auszeichnet. Damit sind erfolgreiche Unternehmen gemeint, die mithilfe digitaler Lösungen einen spürbaren ökologischen, sozialen oder kulturellen Beitrag leisten. Unter den 35 Bewerbern setzte sich die T-Systems International GmbH durch, deren Software CAT-Helfer in Krisensituationen dabei unterstützen kann, freiwillige Helfende effizient einzubinden.
Fashion-Theater, Modenschau, Hutkreationen-Präsentation, Männerballett, jede Menge Thüringer Spezialitäten, Musik und Tanz. Am 8. März 2026 wurde der Internationale Frauentag in der ausverkauften Festhalle der Ordensburg Liebstedt gebührend gefeiert und damit die Tradition dieser legendären Veranstaltungsreihe wiederbelebt. Salve TV berichtet über einen rauschenden Abend in einem altehrwürdigen Gemäuer.
Beate Wiedemann, ich bin Dorfkümmerin in der Landgemeinde Bad Sulza, zuständig für 18 Gemeinden und wo natürlich auch Marion Schneider wohnt in Bad Sulza. Und Marion Schneider kenne ich schon ganz lange. Und wir haben jahrelang hier in der Burg Frauentage durchgeführt. Die waren wunderschön, sind immer angenommen worden. Es war lange Pause und Marion hat mich angesprochen, Mensch Beate, wollen wir denn nicht noch mal Frauentag probieren in der Burg? Ein wunderschönes Ambiente. Die Burg ist neu geworden, ist neu gestaltet worden und die Frauen wollten das einfach. Sie wollen hier in der Burg in diesem wunderschönen Ambiente einfach nur feiern, mal losgelassen zu sein. Nicht immer in Apolda oder in anderen Gemeinden, sondern hier in der Burg, in der Mittelalterburg in Liebstedt. Das jahrelang, 20 Jahre lang gemacht. Silvia als Gleichstellungsbeauftragte, ich als Gleichstellungsbeauftragte. Ich denke mir, Silvia, sag du doch mal was.
Ja, wir haben 2008 zusammen in Kromsdorf begonnen und haben 2018 hier in Liebstedt erstmal beendet, weil dann die Burg lange Jahre umgebaut worden sind. Da haben wir ein Zwischenareal in Zottelstedt bekommen. Und seit diesen Jahren, muss man sagen, hat sich ganz viel entwickelt. Wir feiern mittlerweile in Melling, in Zottelstedt und zum Glück am 8. März Schön. Wieder traditionell hier in der Burg Liebstedt. Und mein Name ist Silvia Wille und ich bin Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Apolda und freue mich, dass es so viele Initiativgruppen gibt, die jetzt gerne vom 7. März, 8. März und einen Tag vor Männertag weiterhin die Frauen mit kulturellen Veranstaltungen beglücken.
Es wird ja immer gesagt, wo eine Tür zugeht, geht wieder eine Tür auf. Und hier in der Burg in Liebstedt ist wieder eine Tür aufgegangen. Und wir freuen uns einfach heute, heute hier zum 8. März 2026 in der wunderschönen Burg Frauentag zu feiern mit vielen Frauen und dem Moderator Dirk Schütz.
Und nicht nur wir. Ich glaube, drinnen sitzen 120 Frauen, die warten, dass jetzt das Programm endlich startet.
Genau.
Hier auf der modernisierten Burg in Liebstedt. An meiner Seite Beate Wiedemann, unsere Dorfkümmerin, bekannt doch als die agile Beate, damals als Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Weimarer Land und zu meiner Linken die Gleichstellungsbeauftragte Silvia Wille aus der Stadt Apolda. Gemeinsam werden wir begrüßen, da werden Beate und ich für das Programm führen und Sie werden heute Abend ein Programm aus Hutmode, aus verrückter Mode, aus tragbarer Mode, aber auch aus dem Genuss von gutem Essen erleben.
Und schauen, es sind halt wirklich relativ viele Klassiker, die für jeden Tag geeignet sind. Und Hauptsache, man soll sich wohlfühlen. Das ist so das Hauptmotto bei uns. Genau, also vielen Dank, dass wir sein konnten. Vielen Dank an euch. Und ja, schönen Abend noch. Danke.
Also
Ich bin sehr froh, jetzt nach so vielen Jahren wieder hier in Liebstedt auf der Burg zu sein, weil es mir einfach viel Freude bereitet, den Internationalen Frauentag zu feiern. Vor vielen Jahren war das so eine Tradition hier in der Burg mit fast über 200 Menschen, über 200 Frauen, die hier wirklich diesen Tag begangen haben mit Musik, mit Tanz, mit Modenschau. Und das war einfach nicht nur ein Tag zu feiern, sondern auch einen Tag, wo man daran denkt, was ja eigentlich der Internationale Frauentag ist, wo es um die Frauenrechte geht. Die wiederum spiegeln in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Deswegen war es mir immer eine Freude, hier zu moderieren. Nicht als Bürgermeister, sondern einfach als Moderator. Und einfach dabei zu sein, einfach zu sagen, hört zu, liebe Frauen, es ist wichtig, den Tag mit euch zu begehen. Und deswegen gibt es auch traditionell immer die Rote Rose. Und das haben wir auch in diesem Jahr wieder gemacht. Ich bin sehr froh, dass ich dabei sein darf. Gemeinsam mit einem Team von Frauen, die das hier organisiert haben, hier auf der Burg. Vieles hat sich verändert. Es sind weniger Frauen, es ist aber ein anderes Ambiente geworden und darauf bin ich sehr stolz. Es ist ein sehr feierliches Ambiente und jetzt geht's in die Feier und wir freuen uns mit ganz vielen Highlights und mit ganz vielen Ideen und Visionen heute Abend.
War das letzte Jahr, an dem die Frauentagsfeier stattfinden konnte. Und als mir Beate Wiedemann einen Link von Salve TV geschickt hat zum Internationalen Frauentag von damals, habe ich sie gefragt, wollen wir es wieder machen? Denn die Burg ist ja jetzt fertig. Und dann haben wir noch drei weitere Aktivistinnen gefunden und außerdem noch viele Helfer. Und haben jetzt geschafft, 130 Karten zu verkaufen. Und wahrscheinlich hätten wir noch weitere 130 Karten verkaufen können. Ja, nächstes Jahr wollen wir es wieder machen. Es ist dann Montag. Und wir hoffen, dass wir dann schon bis Weihnachten alle Karten verkauft haben.
Auch ich möchte natürlich nochmal alle ganz herzlich begrüßen. Und freue mich, dass es hier heute Abend so stattfindet. Beziehungsweise war es schon ein Augenschmaus, was wir jetzt gerade gesehen haben an toller Mode. Ja, wir haben natürlich auch eine kleine Auswahl heute mitgebracht von der Thüringer Weinstube. Wir starten mit einer kleinen Suppe, einer Käse-Hackfleischsuppe. Dann wird es natürlich ein bisschen deftiger, denn gerade Beate, die das jahrelang hier moderiert hat, hat gesagt, wir wollen ja auch was Ordentliches auf die Gabel haben. Und somit haben natürlich mein Küchenteam Ihnen heute schöne Salzkartoffeln mit Sauerkraut und Schweinebrustbraten mitgebracht. Aber vielleicht auch etwas Leichteres, ein Hähnchengestelltes mit Wildreis. Und für den einen oder anderen, gerade der Trend in Richtung vegan und vegetarisch ist sehr nachhaltig, haben natürlich auch ein Gemüsepüree dabei, auch natürlich mit Reis kombiniert. Und eine große Auswahl von verschiedenen Salaten werden Sie auf dem Buffet finden, tolle Dips und natürlich eine große Brotauswahl von der Buttstädter Vollkornbäckerei und gerade auch natürlich ein bisschen was Herzhaftes gibt es noch an Käse und natürlich am Thüringer Hausschlachtwurst, wie vorhin schon die Frau Klauder gesagt hat, von der Fleischerei Beilep aus Rastenberg. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei. Natürlich ein kleines Dessert gibt es auch noch, eine kleine Auswahl von zwei verschiedenen Desserts. Und, liebe Gäste, Sie haben auch natürlich da hinten schon was schimmern sehen, was natürlich vielleicht dann auch später vernascht werden kann, denn wir haben da hinten eine wunderschöne, große Überraschungstorte stehen?
Genau.
Ja, in dem Sinne darf ich eigentlich
eins noch.
Den wichtigsten Satz sagen. Jetzt. Nach dir. Ja.
Noch nicht.
Elvira, wir wissen ja, wo du herkommst. Aus Katschen, klar. Jetzt musst du uns aber noch sagen, welchen guten Wein man am besten wohl dazu trinken kann. Weil das wäre ja Quatsch, gutes Essen ist das eine, aber ihr seid ja vor allem bekannt durch den guten Wein. Jetzt sag uns, was man am besten dazu trinkt.
Da haben wir auch was Pinkes mitgebracht. Und wie du schon sagst, ein gutes Essen ohne Wein kann kein gutes Essen sein.
Also als wir fünf Frauen dann zusammensaßen, mussten wir uns ja ein Motto überlegen. Frühlingserwachen, es ist ja noch nicht ganz Frühling, war nicht schlecht. Und dann kam das ganz von selbst, die Farbe Pink. Denn irgendwie mussten wir uns doch kenntlich machen, dass wir dazugehören. Und da war dann die Farbe Pink zu dem Frühlingserwachen gut angenommen worden von uns allen Vieren. Und jetzt haben wir ja Zettel ausgelegt und haben unsere Gäste gefragt, was sie für ein Motto für nächstes Jahr vorschlagen. Da werden wir dann auswählen aus den vielen Vorschlägen.
Sie ist schon fast wie eine Figurine, die daher schwebt, in schwarz und weiß gestreift.
Die Frage, warum tragen so viele Frauen keine Hüte? Wobei alle Hüte, die ich hier sehe, die sind so tragbar. Jeden Tag im Alltagsleben. Also, das ist meine Frage.
Ja, diese Frage stelle ich mir natürlich auch. Und ich kann Sie nur ermutigen, da vielleicht mal so ein bisschen Mut zu entwickeln und das eine oder andere Modell für sich zu entdecken. Aber es ist tatsächlich aus unserem Bewusstsein herausgetreten. Also wir haben nicht mehr so dieses Accessoire auf unserem Schirm.
Die Beate führt uns jetzt nochmal einen Schwinger in einem Lagunenblau vor. Das ist auch dieses Raffia-Bass und daraus entsteht ein guter Hut. Und wir haben den Gerhard mit einer Fedora, mit einer recht großen oder hohen Krone aus Haarfilz gefertigt. Also das ist Kaninchenhaarfilz und auch mal eingezündet. Man sieht es am kleinen Streichholz.
Wir haben heute ein schönes Heimatgenussareal hier mit regionalen Erzeugerinnen, mit Handwerk aus der Region, also stolze Gläser. Wir haben Weine vom Weingut Zahn mit dabei auf dem Heimatgenussareal. Den Ruhrkosmos aus Weimar haben wir mit dabei, die Thüringer Spezialitäten aus Erfurt und von der Fleischerei Weileb. Ihr könnt es gleich schon mal probieren, haben wir hier die Wurst da. Dann haben wir von der Brotsommelier, von der Buttstädter Vollkornbäckerei haben wir auch Brot da. Also da möchte ich erst mal mit Ihnen herzlich anstoßen. Ach, Selders und Radeberger Bier und Kassemote und verschiedene Sachen zum Ausprobieren, Friseure, Kosmetikerinnen. Und da will ich erst mal mit Ihnen anstoßen. So, als ganz besonderes Highlight heute haben wir die Thüringer Spezialitäten, den Stand, wo auch der Weingenussflyer von Heimatgenuss heute vorgestellt wird, wo Elvira Zahn auch mit drinne ist und verschiedene 51 Weinorte der Region. Einer davon ist auch der Laden Thüringer Spezialitäten auf der Krämerbrücke. Aber was kann man noch bei dir probieren, außer Wein?
Ja, also wenn man auf die Krämerbrücke kommt, dann kommen die Menschen sehr oft mit einem Lachen in den Laden. Und das bedeutet, sie freuen sich schon auf etwas und das ist der Eierlikör to go. Und wir haben verschiedene Produzenten, Oma Friedel, Bauer Franz oder auch den Dicken. Aber es wird einfach ein Eierlikör in einen Waffelbecher gefüllt. Und das, bitteschön, das ist diesmal Bauer Franz, das kommt super gut an und ist eine schöne Unterbrechung beim Stadtrundgang oder beim Genießen von Erfurt und Weimar. Also es gibt ihn in beiden Städten, in Erfurt und in Weimar. Und man kann einfach mal unterbrechen. Ein kurzer Stopp. So.
Also es wird ja ganz viel getanzt und es gibt ganz viel Programm, aber die Thüringer Spezialitäten, die kommen heute auch nicht zu kurz. In dem Sinne,
zum Prost.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Salve.
Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.